Festivalradio auf Störfunk.
Freilichtradio. Mit Ralf Snorava Mikrofon und
Jan Wichert.
Ja, und auch gleich mit unserem ersten Gast in dieser Sendung, diesmal zugeschaltet per Telefon. Hallo Herr Ketzler.
Hallo Herr Suchabas.
Herr Ketzler, Intendant der Kreuzgangsspiele in Feuchtwangen. Sie haben dieses Jahr auch eine überaus erfreuliche Bilanz ziehen können, oder?
Ja, so kann man sagen. Außerordentlich erfreulich. Wir hatten insgesamt das drittbeste Ergebnis in den Kreuzgangsspielen, die es seit 1949 gibt. Und wir hatten sehr, sehr viele, sehr angetane Besucher mit einem großen Feedback. Und was das Schöne war, oft ein bisschen traurig für die Leute, sie haben gegen Schluss keine Karten mehr für die Vorstellungen gekriegt, die sie sehen wollten. Es war restlos ausverkauft.
Dann hätten sie es ja eigentlich machen können wie ihr Kollege in Dinkelsbühl, der ja auch gerne mal noch eine Zusatzvorstellung anbietet.
Ja, das haben wir ja auch gemacht. Es gab drei zusätzliche Vorstellungen, zweimal Brandner, einmal den eingebildeten Kranken. Mehr war nicht drin. Also da hätten wir dann noch die Spielzeit richtig verlängern müssen. Dazu waren wir leider nicht in der Lage, weil die Schauspieler ja vielerorts dann schon in anderen Engagements tätig sind. Also mit Schluss ist Schluss. Wir können uns überlegen, ob wir im nächsten Jahr vielleicht ein bisschen länger oder im übernächsten Jahr ein bisschen länger die Spielzeit gestalten.
Ah ja, das hat man ja bei den Freilichtspielen in Schwäbisch Hall auch gemacht, als Folge dann von besonders guten Ergebnissen, damals noch unter Plato, beziehungsweise bei seinem Nachfolger, der hat es dann ja dann erweitert ein bisschen von der Dauer, der Christoph Biermeier. Zu dem kommen wir heute auch noch in der Sendung gegen Ende. Wir bleiben aber erstmal bei den Kreuzgangsspielen. Sie hatten ja, am Anfang ging es erstmal nicht ganz so gut, nicht? Da ist Ihnen ja einer der Hauptdarsteller ausgefallen.
Ja, so war es. Leider zwei Wochen vor der Premiere vom Brandner Kasper fiel Arthur Braus aus, ein toller, wunderbarer Münchner Schauspieler. Sehr bekannt auch, vor allem durch Filme und durchs Fernsehen. Und er wurde leider so krank, dass wir mit ihm nicht weiterarbeiten konnten. Und da musste Achim Konrad herhalten. Der hat dann sehr schnell übernommen und die Sache zu einem guten und großen Erfolg geführt. Und während der Vorstellung hat er sich dann richtig reingespielt. Und dann hat man auch nicht mehr gemerkt, dass er in kürzester Zeit die Rolle übernehmen musste.
Mhm. Das war auch das Stück, das beim Publikum am meisten Zuspruch erhielt, oder?
Ja, wir hatten über 14.000 Besucher. Der Brandner Kasper war vor 12 Jahren schon mal auf dem Spielplan der Kreuzgangsspiele. Da waren es ähnlich viele Besucher. Mhm. Ja, also 14.000, etwas drüber. Und wie gesagt, wir hätten weit mehr haben können, wenn wir noch länger gespielt hätten.
Da könnte man jetzt süffisant sagen, das Oberbayerische greift auch im Fränkischen.
Ja, erstaunlich, nicht? Also es gibt doch immer noch politische Wunder. Nein, es ist einfach ein unglaublich tolles, schönes, grandioses Volksstück, ist ja gar nicht so alt. Es ist ja jetzt 40 Jahre alt, wurde ja im Residenzjahr da in München uraufgeführt. Aber es hat sich zu dem entwickelt, was es heute ist, eben das Volkstheater Bayerns schlechthin.
Und dann hatten Sie noch einen anderen, schon älteren Hauptdarsteller. Bei dem hat es dann geklappt, der blieb gesund und hat dann den eingebildeten Kranken, ja, was soll ich sagen, in vornehm zurückhaltend gespielt, könnte man fast sagen.
Ja, vornehm zurückhaltend und durchaus so, dass er sympathisch blieb als Figur. Das ist ja nicht immer so beim eingebildeten Kranken. Die Zuschauer waren, und das hat er einfach im Blut, der gute Horst Jansson, sehr begeistert von ihm am Schluss. Vor allem die Frauen sagten, und wenn er dann einen mit seinen wunderbaren Augen anschaut von der Bühne aus, das ist einfach ein Erlebnis, das muss man sich geben oder gegeben haben. Und es war aber insgesamt eine schöne Aufführung, muss man sagen, auch sehr erfolgreich. Etwas über 12.000 Besucher hatten wir dafür. Das ist eines der wirklich besten Ergebnisse für ein Sprechtheater bei uns. Auch da hätten wir noch weiterspielen können. Also da waren wir am Ende noch nicht durch damit.
Etwas zwiespältiger war ich dann diesmal beim Familien- und Kinderstück. Bei Pippi Langstrumpf, manches hat sich mir da nicht ganz erschlossen, warum zum Beispiel jetzt unbedingt das Ganze in den 70er Jahren spielen musste, wo doch eigentlich das Schweden in den 70er Jahren der Sozialstaat schlechthin war zum Beispiel. Ne?
Sie sprechen sicher nicht von Pippi Langstrumpf, sondern von Michelina
Subbenschütze. Genau. Aber dieselbe Autorin.
Ja klar, natürlich, das liegt nah beieinander. In der Tat, ja, da war viel Diskussion auch um dieses Stück. Es war ein mutiger Versuch des Regisseurs, es aus den 50er Jahren herauszuholen. Sie sagten, die Familiensituation ist heute doch bei vielen Kindern eine andere. Wir leben ja viel in Patchwork-Familien oder auch den sogenannten Chaos-Familien. Und was er zeigen wollte, das war eher eine Chaos-Familie, aus der natürlich dann auch wilde Kinder kommen, wie der Michel einer ist. Er hat die Vorlage sehr stark aufgedreht und fast ins Burleske übersteigert. Das kann man so machen, muss man aber nicht, sage ich mal ganz vorsichtig. Ich muss auch sagen, dass ich da manche Diskussionen zu erleiden hatte über dieses Stück. Insgesamt war es aber temperamentvoll und kraftvoll und mitreißend gespielt. Die Kinder hatten ihren Spaß dabei.
Wie ist denn, wo wir bei dem Schlagwort Kinder und Theaternachwuchs, wenn man so will, und auch nicht nur jetzt selber als Schauspieler, sondern natürlich auch als Theaterbesucher, wie ist denn da die ganze Sache diesmal gelaufen? Sie hatten ja zusätzliche Programme aufgelegt, Workshops auch mit Kindern, mit Schulklassen, glaube ich, war es auch nicht. Sie hatten auch noch ein Jugendtheater mit dazu. Ja. Das war jetzt nichts Neues, aber diese Workshops waren ja eigentlich was Neues und auch diese ganze Theaterpädagogik, die dieses Jahr in diesem Umfang angeboten wurde, oder?
Das war zum ersten Mal in so großem Umfang. Die Workshops wurden besucht. Das ist ausbaufähig, steigerungsfähig. Die wurden sehr toll angenommen. Aber das war noch zählbar. Das war noch an einer Hand zählbar, die Workshops. Sehr stark angenommen wurde der Blick hinter die Kulissen, dass die Kinder nach der Vorstellung mit den Schauspielern zusammen nochmal durch das Stück durchgehen dürfen. Sie können dann hinter die Kulissen gehen auch. Sie erfahren, wie Theater gemacht wird, wie man spielt, was ein Schauspieler ist. Das wurde oftmals fast nach jeder Vorstellung angeboten und auch durchgeführt. Also wir hatten da viele, viele Zusatzveranstaltungen und dann wieder sehr erfolgreich das Kleinkinderstück in unserer zweiten Spielstätte im Nixelgarten. Das war in diesem Jahr das kleine Ich bin ich. Da kamen sehr viele Kinder, über 1500, etwas mehr sogar. Auch dafür gilt für diesen Ort, wir hätten es länger und öfter spielen können. Deshalb verlängern wir auf jeden Fall im Nixelgarten im nächsten Jahr die Saison.
Dem Nixelgarten hat man ja leider ein bisschen seinen Charme genommen, nicht? Also diese ganzen kleinen Hütten, die da an der Stadtmauer gebaut waren, sind jetzt nicht mehr da. Und jetzt stand dann dieses Jahr so ein seltsames Gerüst noch herum. Erhoffen Sie sich, dass da sich irgendwas noch bessern wird?
Es wird sich was bessern. Es hat sich eine Kommission gebildet, die sich um das Areal des Nixelgartens und der Nixelscheune kümmert. Das ist vom Stadtrat her organisiert. Man ist dabei, eine Planung zu machen für eine zweite Spielstätte, also nicht mehr so improvisiert wie jetzt, sondern ein richtig schönes, kleines, zweites Theater. Da ist man einen weiten Schritt schon gegangen. Die Entwürfe von Architekten werden jetzt eingefordert. Und ich hoffe, dass bis in 2-3 Jahren das Gelände ganz anders und viel attraktiver aussieht, als das heute der Fall ist. Es stimmt, es hat ein bisschen die Verträumtheit verloren, die es hatte durch den Wildwuchs und die wilden, einstürzenden Gebäude. Aber man musste das wegmachen, weil das war zu gefährlich. Da gingen oft spielende Kinder rein und diese Häuser waren so baufällig, dass die jederzeit hätten zusammenkrachen können. Und da wollte man natürlich auch von der Stadt her nichts wagen. Und deshalb mussten diese Häuschen, die sehr dekorativ waren und sehr pittoresk, mussten dann weichen.
Stichwort Nachwuchs. Auch die Jugendlichen waren, wurde was geboten. Das ist ja das, was Sie, fand ich, jetzt ein bisschen zu anderen Spielständen unterscheidet, dass Sie für die ganz Kleinen und für die Jugendlichen also sozusagen hier noch verschiedene Ebenen auch anbieten für Kinder und Jugendliche. Da war die Freie Schauspielschule Hamburg mit involviert mit einem Stück über Effi Briest. Wobei es natürlich sehr komprimiert war, also auf eine Stunde komprimiert. Da fanden auch viele Schulklassen den Weg hin, oder?
Ja, sehr viele. Also nicht nur Schulklassen, wir hatten auch erstaunlich viele freie Besucher, die oft auch schon ältere Leute, die den Stoff von der Schule kannten oder den Stoff sehr schätzen. Die Schüler waren von der Aufführung sehr angetan, erstaunlich, wie so ein Exponent der Bürgerlichkeit und der bürgerlichen Verwerfungen, wie Fontane es ist, dann doch für die Jugendlichen von heute auch viel zu erzählen hat. Da waren sehr angeregte Diskussionen, anschließend nach jeder Vorstellung gibt es da eine Diskussion. Die Schüler waren aber auch von den Lehrern sehr gut vorbereitet und deshalb war das ein schönes Geben und Nehmen. Die Schauspieler, jungen Schauspieler, haben das fast auf Augenhöhe mit den Schülern, die waren ja kaum älter, wunderbar gespielt und die Schüler haben einen sehr, sehr guten und schönen Feedback gegeben. Mhm. Und das ist natürlich so erfolgreich, dass wir darauf nicht verzichten wollen in den nächsten Jahren. Und auch diese, wie sagt man, Schiene wollen wir auf jeden Fall ausbauen.
Würden Sie auch behaupten dann, dass Sie, dass hier die Jugendlichen heutzutage bürgerlicher geworden sind, als es vor 20 Jahren zum Beispiel waren?
Ja, auf jeden Fall. Das ist mit Sicherheit so zu beschreiben. Jugendliche kämpfen heute weniger mit neuen Gesellschaftsentwürfen, mit revolutionären Gedanken und mit der Verwerfung des Gewesenen. Sie versuchen sich doch in weiten Feldern sehr stark anzupassen. Sie wissen, was für ein ökonomischer Druck auf sie zukommt. Ja. Sie sind gezwungen, sich eine sogenannte sichere Existenz aufzubauen und das möglichst schnell. Und da entstehen Zwänge in den Jugendlichen. Dafür hat Effi Briest doch einiges an Ausdruck gefunden. Und das haben die Jugendlichen uns auch so bestätigt. Genau. Das heißt also auch nicht nur, dass man sich jetzt ökonomisch sinnfällig aufstellt, sondern es bedeutet auch ganz präzise und klare Familienplanung, ein Masterplan sozusagen für das eigene Leben. Und jeder Masterplan trägt in sich auch viel Unglück. Und vor allem, wenn junge Menschen zu früh zu einem Masterplan für ihr Leben greifen, dann kann man schon unterstellen, dass das auch mit vielen Defiziten verbunden ist.
Dem hat man ja auch schön entsprochen mit dieser Verbindung von den Sitzgelegenheiten zur Bühne hin durch diese Holzkisten. Also im Grunde war hier eine starke Verbindung eigentlich auch angestrebt, nehme ich mal an, vom Regisseur zwischen Jugendlichen und Stück selbst.
Das hat der Cornelius Henne sehr, sehr klar natürlich auch so kalkuliert, selbstverständlich. Und die Jugendlichen lieben auf der anderen Seite auch den sehr improvisierten Charakter dieser Spielstätte. Mhm. Da ist dann jetzt jenseits des Stückes, das, wie soll man sagen, eine Repräsentation und Bürgerlichkeit ja sehr stark verbildlicht und in Szenen spürbar werden lässt. Da ist dieser improvisierte Rahmen im Gegensatz dazu, was Wildes, Junges, noch Ungenaues, sich in die Zukunft hinein ungefähr formulierendes, das gefällt natürlich den Jugendlichen. Und da müssen wir auch aufpassen, wenn jetzt der Nixelgarten renoviert wird, dass diese improvisierte Atmosphäre erhalten bleibt.
Dann haben wir sozusagen als unterm Strich einen Besuch von 50.000.
Nicht ganz, aber immerhin.
Fast 50.000. Ja. Vielleicht nochmal so als, für die, die Feuchtwagen nicht kennen, vielleicht so als Maßeinheit, wie viel passen denn überhaupt für eine Aufführung, wie viele Zuschauer passen da überhaupt rein in den Innenhofschloss, in den Klosterinnenhof, den ehemaligen?
Ja, also es sind 511 Zuschauerplätze da. Mhm. Die waren gegen Ende hin immer alle ausverkauft. Und im Nixelgarten, da lassen wir im Moment 80 Leute zu, weil wenn wir im Garten nicht spielen können, müssen wir rein in eine Scheune und da können wir höchstens 80 Leute sinnvoll setzen. Mhm. Deshalb müssen wir auch sehr viel spielen, damit wir zu so einer großen Zahl von Besuchern kommen. Wir haben insgesamt 163 Vorstellungen gespielt in der kurzen Zeit. Das ist enorm. Das ist auch eine große Kraftakt für die Schauspieler, eine enorme Leistung. Da bin ich also jedem Schauspieler einzeln sehr viel dankbar. Und insgesamt hatten wir über 240 Veranstaltungen, also zusammen mit den Vorstellungen. Zu den Veranstaltungen zählen dann natürlich Einführungsvorträge, Blick hinter die Kulissen für Jugendliche, die Workshops, Zusatzveranstaltungen, den Kreuzgangsspiele extra, Konzerte und was wir ja alles nebenher noch anbieten. Es geht ja nicht nur um diese Kernstücke, sondern es ist ja drumherum wirklich viel, viel geboten.
Sie hatten ja, also im Gegensatz zu anderen Freilichtspielstätten haben Sie ja einen großen Vorteil Richtung Planungssicherheit. Sie haben eine Ausweichmöglichkeit oder fast bin ich geneigt zu sagen hatten, beziehungsweise haben jetzt vielleicht wieder. Es geht ja um dieses Gebäude, den Kasten, der ja unweit von der Spielstätte im Kreuzgang sich befindet. Da gab es ja große Probleme mit neuen Brandverordnungen, weshalb da eine neue Fluchttür in das alte Gebäude geschlagen werden musste. Wahrscheinlich hat das Denkmalamt die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ist das jetzt dieses Problem gelöst oder sind Sie da noch weiter auf der Suche nach anderen Möglichkeiten?
Das Problem ist teilweise gelöst. Es ist so, dass wenn es regnet, können wir da rein. Jetzt können nicht mehr ganz so viele Leute rein, wie früher reingehen konnten. Das werden wir sehen. Manche Plätze sind auch sichteingeschränkt durch die neuen Fluchtwege, die wir ermöglichen mussten. Wir hatten in diesem Jahr das große Glück, dass wir nicht ein einziges Mal in den Kasten mussten. Es war immer letzten Endes gutes Wetter. Und wenn es mal ein bisschen regnet, warmer Regen ist oder das Gewitter in der Ferne irgendwie Wetterleuchten zu sehen ist, spielen wir ja trotzdem draußen. Es ist ja ein Freilichttheater. Und nur im äußersten Notfall gehen wir rein, wenn dann Hagelschlag und Blitze und Donner ganz nah sind. Wir konnten in diesem Jahr nicht ausprobieren, wie diese Spielstätte leicht umgebaut auf unser Publikum wirkt. Das wird uns im nächsten Jahr sicher nicht erspart bleiben. Aber ich denke, dass eine Lösung gefunden ist. Und jetzt muss man überlegen, dass man den Kasten weiter ertüchtigt. Das wird in den nächsten Jahren auch geschehen. Und dann denke ich, dass wir auch da wieder zu einer sehr guten, vielleicht sogar besseren Lösung kommen, als wir sie davor hatten.
Sie haben das Stichwort schon gegeben, das nächste Jahr. Einen kleinen Ausblick, was es an Stücken geben wird, können wir sicherlich von Ihnen erfahren.
Ja, klar.
Bevor wir aber dazu kommen, haben wir noch ein bisschen Musik erstmal.
For a lighthouse.
So, und da sind wir wieder zurück nach diesem kleinen musikalischen Einlage von der Band Drifter. Jetzt wieder am Telefon, Herr Johannes Ketzler. Wir wollten einen Ausblick wagen, einen kleinen, auf die Kreuzgangsspiele im nächsten Jahr. Was wird denn im Kreuzgang selbst an zwei großen Stücken geboten?
Also wir werden wieder mal einen William Shakespeare spielen. Wir hatten 2 Jahre jetzt keinen. Und Feuchtwang ist ja eine ausgewiesene Shakespeare-Spielstätte. Es wurden fast alle Stücke von Shakespeare dort schon gespielt. Eigentlich fast jedes Jahr wird ein Shakespeare dort gespielt. Es mischt sich eben sehr gut, diese ältere Architektur, dieser Kreuzgang mit den Bäumen, die da stehen. Da ist Natur und dann Architektur, Herrschaftsarchitektur, sehr auf einem Ort vereint. Und deshalb eignet sich das Ambiente hervorragend für Shakespeare. Eine große Tradition ist dort natürlich auch gewesen. Das Publikum ist mit Shakespeare an diesem Ort oft in Kontakt gewesen, hat auch gewisse Standards entwickelt. Ich glaube, die sind sogar ziemlich hoch. Also ich habe das sehr klar gespürt, als ich selber Shakespeare dort inszeniert habe. Und ich werde wieder inszenieren, und zwar Romeo und Julia. Mhm. Dann wollen wir auch eine Komödie nicht zu kurz kommen lassen. Und wir haben uns für Joseph Kesslerings Arsen und Spitzenhäubchen entschieden. Das ist ja ein wildes, brutales, giftdurchtränktes Stück. Also Gift haben wir schon mal so als konzeptionelle Begleiterscheinung für den Hauptspielplan. Ja. Wir machen für die Kinder dann eine eigene Fassung von Peter Pan. Da bin ich sehr gespannt. Es ist ein Herzensprojekt von uns. Wir wollen das seit vielen Jahren machen. Jetzt fühlen wir uns dazu in der Lage, das zu tun. Das muss ja auch technisch doch interessant sein. Wir müssen irgendwie gucken, dass zumindest einmal da geflogen wird. Und es ist ein sehr zauberhaftes und wunderschönes Märchen. Ich hoffe, dass es angenommen wird. Es wird ja nicht so viel gespielt, und das ist jetzt auch nicht unbedingt der Mainstream der 10 Kindertheaterstücke, die man in regelmäßigen Wechsel dann spielt. Das ist ein Experiment, aber wir wagen es und sind sehr gespannt, was draus wird.
Hat denn auch die Freie Schauspielschule Hamburg schon was angekündigt?
Wir arbeiten sicher mit einigen Schauspielern zusammen, die ehemalige Schüler dieser Schule waren. Mhm. Aber wir werden im nächsten Jahr mal kein Projekt mit der Freien Schauspielschule machen. Auch wenn man sagt, never change a winning team, es ist auch gut, Abwechslung zu schaffen. Wir werden deshalb im Nixelgarten von Georg Büchner Lenz zeigen. Das wird eine Koproduktion mit dem Freien Werkstatttheater in Köln werden. Und mit dem Moving Theater in Köln, das sehr international und überregional unterwegs ist. Und da wird Thomas Hupfer, der in diesem Jahr den Bäumelkramer ja sensationell gespielt hat bei uns, Regie führen. Mhm. Und Achim Konrad wird mit von der Partie sein als Schauspieler. Und sie werden sich mit dem sehr interessanten Thema Lenz von Georg Büchner sicher sehr intensiv und nachhaltig auseinandersetzen. Mhm.
Sind denn für die zwei großen Stücke im Kreuzgang, sind denn da bekannte Darstellerinnen oder Darsteller irgendwie schon ausgeguckt, oder wird es eher so aus dem Pool sein, den sie in den letzten Jahren eigentlich auch immer bei sich vertreten hat an Schauspielerinnen und Schauspielern?
Ja, wir versuchen ja immer, die Leute, die sehr gerne bei uns waren, auch nochmal, und gut waren natürlich auf der Bühne, nochmal weiter zu beschäftigen und zu fragen, ob sie nochmal können in der nächsten Spielzeit. Deshalb werden sicher einige Leute von denen, die in dieser Spielzeit da waren, das war ein sehr, sehr schönes und tolles Ensemble, wieder mit dabei sein. Wir werden aber auch neue Leute engagieren. Ob Stars drunter sind, kann ich im Moment nicht sagen. Wir hatten ja jetzt in diesem Jahr doch einen sehr prominenten Namen. Wir müssen das nicht jedes Jahr machen. Das soll ja auch nicht zur Gewohnheit werden. Wir werden sicher gute Schauspieler engagieren. Und wenn diese guten Schauspieler dann auch noch einen überregionalen oder einen illustren Namen haben, dann ist das natürlich ganz in meinem und im Sinne der Stadt. Aber schauen wir mal.
Wie ist es denn mit dem theaterpädagogischen Konzept? Sie haben vorher schon gesagt, da ist noch was ausbaubar. Gibt es da schon Pläne, in welche Richtung man gehen möchte?
Ja, also wir werden die Workshops stärker ausbauen. Wir werden da jetzt nochmal offensiv werden, wir haben jetzt Erfahrungen damit gemacht, wir werden offensiv in den Schulen damit werben. Wir werden Mappen herstellen für die Schulen, also Mappen zu Peter Pan. Die können die Schulen bei uns kostenlos anfordern. Das ist dann so eine richtige Unterrichtsvorlage. Wird von den Lehrern gern genommen, haben wir in diesem Jahr auch schon gemacht, werden wir aber ausbauen. Und dann werden wir den Blick hinter die Kulissen auch weiter intensivieren und noch mit einigen Events durchsetzen. Die Richtung, die wir eingeschlagen haben, ist klar und es wird jetzt einfach ausgebaut.
Wie weit reichen denn die Kontakte eigentlich zu den Schulen? Sind es jetzt vorwiegend die Feuchtwangerschulen oder gibt es auch von bis zu 30 Kilometer Umkreis oder wie kann man sich das vorstellen?
Bis zu 100 Kilometer Umkreis.
Sogar.
Also gerade für das Kleinkinderstück sind Kinder bis weit hinter Nürnberg angefahren. Also die sind 100 Kilometer im Bus gesessen, nur um dieses Stück zu sehen. Das finde ich natürlich ganz toll. Nein, da sind wir weit überregional tätig. Mit den Schülern in Feuchtwangen könnten wir zumindest zahlenmäßig keinen Start machen. Wir müssen die ganze Region mit unserem Programm begeistern, denn in etwa, alles in allem, 20.000 Kinder, Jugendliche müssen zu uns kommen in jedem Sommer.
Gut, dann sind wir gespannt, was uns an Inszenierungen erwartet wird, in welche Richtung es gehen wird, die Inszenierungen. Und vor allem bin ich auf Arsen und Spitzenhäubchen gespannt, gebe ich zu.
Ja, das ist ein tolles Stück.
Ja, vor allem, wir haben es auch schon langweilig hier in Schwäbisch Hall mal sehen dürfen.
Ach, das geht doch
von
gar
der,
nicht.
Von der Bruchsaler Landesbühne gespielt, wo man dachte so, also vor allem war das ja noch eine, Jahresende-Vorstellung, wo man sich dachte, ach, das wird ein spritziges Ding. Mhm. Aber es wurde dann reichlich langweilig, kann man sagen, weil es zu sehr in die Länge gedehnt wurde von der Inszenierung her. Tja, ich vermute, da Sie auf 2 Stunden beschränkt sind, müssen Sie sowieso hier und da was ein bisschen kürzen.
Ja, und schnell spielen.
Und schnell spielen. In der Hoffnung bedanke ich mich fürs Interview, Herr Kessler.
Ja, ich danke Ihnen, Herr Schnurrer.
Und wünsche Ihnen noch gute Erholung, bevor die Saison wieder so richtig beginnt.
Jawohl, auch wir stecken schon wieder mitten in den Planungen. Nach der Saison ist vor der Saison.
Okay. Gut, vielen Dank.
Ich danke fürs Gespräch.
Tja, Worms haben wir ganz vergessen.
Ja.
Da wollten wir auch noch hingehen. Wir haben ja auch von Christoph Biermeier in seiner letzten Pressekonferenz oder zumindest vorletzten gehört, dass Worms mit sehr viel Geld, ich glaube 5,8 Millionen Euro, 16 Vorstellungen bestreitet. Und selbst in Bad Hersfeld macht man es für fast denselben Betrag deutlich mehr. In Hall muss man mit 2,4 Millionen Euro Etat zurechtkommen, in Feuchtwangen sogar nur mit 1,3.
Aber die in Worms stehen eben jedes Jahr vor dem Problem, wie man einen Drachen auf die Bühne bekommt.
Ja, aber so im Gespräch.
Und zwar ein Drachen pro Aufführung, weil der ja jedes Mal erschlagen werden muss, damit Siegfried im Blut baden
völlig
kann.
Egal, völlig egal, Jan, weil
16 Drachen
im Hintergrundgespräch mit Johannes Ketzler habe ich ja jetzt erfahren, dass Wedel, als er noch dabei war, und sein Nachfolger macht es nicht anders, meinte, während der Aufführungszeit müsse man dieselbe Gagen zahlen wie für eine Fernsehproduktion. Das heißt, die Schauspieler sind auch völlig überteuert und es ist tatsächlich so, dass einige Schauspielerinnen und Schauspieler, die hier in Hall zum Beispiel waren, deswegen nach Worms gegangen sind. Ja. Das heißt, da gucken jetzt natürlich einige Intendanten etwas ärgerlich nach Worms hin. Vor allem, wo kommt das Geld her? Fragt man sich.
Aus dem Hort der Nibelungen?
Ja, genau. Der Schatz wurde gehoben. Jetzt wird es auf Teufel komm raus inszeniert, bis das Geld weg ist. Dann ist Schluss. Ja, Schluss ist das Stichwort auch für unseren letzten Beitrag heute.
In dieser Schluss Sendung. Mit den Freilichtspielen und dann 2016 auch Schluss mit der Intendantur von Christoph Biermeier.
Also Intendanz hätte mir schon gereicht.
Intendanz.
Ja. Christoph Biermeier hat einen Tag, nachdem wir ihn hier im Studio hatten, zusammen mit Georg Kistner, da wurde uns gegenüber nichts angedeutet davon, am Tag darauf dann in einer Pressekonferenz seinen Rücktritt zum Ende der nächsten Saison angekündigt. Vorher will er unbedingt nochmal die Räuber inszenieren.
Und Jesus Christ.
Ja, wir sind da sehr, sehr gespannt, was das wird. Und ich habe diese Pressekonferenz mitgeschnitten. Da das Mikrofon nicht in optimaler Entfernung zu den Sprechenden lag, klingt es natürlich nicht so ganz so toll. Das bitte ich jetzt schon mal vorweg zu entschuldigen. Nur vorweg, also von dem Rücktritt wurde auch als Oberbürgermeister Hermann Josef Pelgrim überrascht und klang dann nicht sehr begeistert zu Beginn der Pressekonferenz. Auf das bezieht sich dann Christoph Biermeier zu Beginn und wir hören dann auch nochmal Pelgrim zwischendurch. So, und hier jetzt das Mitgeschnittene.
Ja, stimmt, was der Herr Pelgrim sagt, nach 13 Jahren geht meine Zeit hier zu Ende. Es war oder ist immer noch eine schöne Zeit. Ist auch toll, so Chef sein zu dürfen von so tollen Festspielen mit den größten in Deutschland. Und wenn wir diese Intendantentagung haben, dann merkt man schon, also was für einen Stellenwert die Freilichtspiele haben. Andererseits ist es so, dass 12 Jahre eine lange Zeit ist. Das sind 2 Lebensdekaden. Und es ist vor allem eine Dekade im Festspielrhythmus. Also ich habe festgestellt, nach 12 Jahren hat man so den Kanon der Stücke dann durch und dann fängt man wieder von vorne an. Also es ist auch das nächste Mal zum ersten Mal, dass wir wieder ein Stück machen, was wir schon 2004 auf dem Spielplan hatten, für Lärm um nichts. Und als wir das dann so beschlossen hatten, habe ich dann auch gemerkt, naja, wie ist es denn eigentlich? Und da gibt es dann so ganz viele so kleine, banale Geschichten wie die Schafskälte Anfang Juni, wenn man wieder alle zusammen im Wintermantel da steht und die Durchhalteparolen ausgibt und dann den Schauspielern verspricht, es wird alles besser und so, und was es dann ja auch wird. Dann natürlich auch, die Treppe ist ein wahnsinnig toller Spielort und ich liebe sie heiß und innig oder so, aber sie ist halt seit 500 Jahren eine Treppe und seit 90 Jahren eine Theatertreppe. Also so, ich weiß jetzt auch schon, wie man die steinerne Diva da bespielt und wie man da drauf inszeniert, also dann ist es eigentlich jetzt nicht mehr so der ganz große Reiz so von ästhetisch oder so, sondern es ist dann eher so, dass ich jetzt ein bisschen das Gefühl habe, ich spüre die Limitierung. Also so bestimmte Stücke gehen dann einfach nicht mehr wirklich so gut. Und naja, aber das sind ja eher so Kleinigkeiten oder so ja, deswegen geht man nicht. Theater ist immer so ein Stück weit als ein Zeitgeistphänomen. Als wir 2004 so angefangen haben, da gab es so, wie nennt man das, vielleicht die Götterdämmerung der Patriarchen. Also es waren an ganz vielen Festspielorten, waren so wirklich verdiente Intendanten, die sehr lange dann da waren. Und dann kam so durch diese Festspiel Theater ging da so ein bisschen so ein Ruck und man hat dann gesagt, naja, man holt sich jetzt jüngere Leute und versucht so ein bisschen die Ästhetik auch zu verändern, also weg von, also mehr hin, sage ich mal, zu Stadttheater-Ästhetik. Es war so eine Aufbruchszeit. Und das fand ich ganz toll, weil das hier in Schwäbisch Hall so schön möglich war. In den letzten Zeiten stelle ich so ein bisschen vor, dass es wieder so ein Rollback gibt, also dass die Sachen wieder mehr unterhaltsamer sein müssen, auch wieder leichter lesbar und nachvollziehbarer, ein bisschen werktreuer oder konservativer und so. Und es war schon immer so, dass wir uns so als, ein bisschen als Impulsgeber hier für den Freilichtspielbereich gesehen haben und ich finde, da ist sozusagen mit der Bildhaftigkeit des Ansatzes, was wir haben, oder auch vielleicht mit der, manchmal auch dem anarchischen oder wilden oder so, da ändert sich jetzt im Moment gerade wieder was im Publikumsgeschmack. Aber ich finde, das ist dann auch irgendwie jetzt eine gute Zeit, dann einfach zu sagen, gut, jetzt sieht man da weiter. Ein bisschen stört mich auch, muss ich sagen, diese totale Fixierung innerhalb, also nicht nur in Schwäbisch Hall, sondern es ist eigentlich in der ganzen Festspielszene, ist es so diese totale Fixierung auf Einschaltquoten und auf Zahlen. Also so, und das ist halt nun mal so, das unterliegt so vielen verschiedenen Faktoren, also ob eine Spielzeit gelingt oder ob die dann nicht gelingt. Und ein Faktor ist immer die Zuschauerzahl oder so, aber dass so viel drumherum einfach auch gemacht wird oder was wir hier gemacht haben, dieser ganze Aufbau der Infrastruktur, dass so eine Show wie Stairways to Heaven mit dieser Lightshow, die es so wirklich noch nie gab, dass die überhaupt möglich ist bei den Freilichtspielen, das bedarf ja einfach auch einer Aufbauarbeit. Das ist ja nicht nur, dass man ein paar Scheinwerfer hinhängt, sondern dass man die ganze Kapazitäten zur Verfügung stellt, nicht zuletzt die Manpower. Also wir haben in den letzten Jahren wirklich unglaublich viel in die Infrastruktur auch da reingebuttert und da tatkräftig Unterstützung auch von der Stadt bekommen, dass wir jetzt hier dieses hier sitzen. Also so, das ist ja auch ein Signal für die Kulturstadt. Oder dass wir den Rippberg draußen haben, unser Appartementhaus und. Also dass wir da wirklich ganz viel einfach aufgebaut haben, auch ganzjährig. Also so, das kommt dann vielleicht immer ein bisschen auf diese Fixierung auf die Zahlen vielleicht ein bisschen zu kurz. Und letzter Punkt wäre vielleicht noch für mich, dass ich finde, dass das Feld einigermaßen bestellt ist. Wir haben, wie gesagt, 12 Jahre lang große Aufbauarbeit gemacht. Mittlerweile sind wir ja rund um die Uhr und ganzjährig tätig, haben das Winterprogramm, was sehr gut angenommen wird, haben die Theaterpädagogik gut aufgestellt, gehen in Schulen, sind irgendwie verbandelt mit allen möglichen Institutionen, machen Inklusion, Integration und haben die Jugendclubs. Also wie gesagt, das Winterprogramm als zweites Standbein oder als kleines Standbeinchen ist es ja noch, haben die Hallhalle ins Theater umgebaut. Also das ist schon alles, finde ich, von der Infrastruktur jetzt wirklich ganz gut. Und wir haben auch, und das freut mich dann schon, dass wir jetzt von der Landesregierung eine Zuschussnahme erhöht bekommen haben, und zwar dauerhaft, dass die Theaterpädagogik noch 2 Jahre lang finanziert wird, zwar nicht mehr ganz so stark, aber immerhin noch, dass wir von der Baden-Württemberg-Stiftung jetzt Dr. des Salzsieders so gefördert bekommen haben, dass uns die Stadt den Zuschuss erhöht hat, auch dauerhaft erstmal, plus dann nochmal jetzt fürs Jubiläumsjahr. Also insgesamt, glaube ich, steht das nicht so schlecht da. Kleiner Wehmutstropfen ist, dass das mit dem als letzter Baustein letztlich der wirklich totalen Professionalisierung und den großen Schritt voran, dass das mit dem Globetheater, diese Nachfolge, noch nicht so ganz geregelt ist. Aber da bin ich irgendwie zuversichtlich, dass man das vielleicht in diesem Jahr noch irgendwie vorwärts treiben kann. Also insgesamt wirklich eine schöne Zeit hier, aber jetzt ist auch wieder Zeit für was Neues. Weil was sollen jetzt noch kommen auf der Treppe? Jetzt haben wir 200 Menschen, 262 Menschen auf der Treppe, kannst du 500 draufstellen oder noch einen Gemeinderat oder ein Kuratorium machen. Wir haben alle großen Klassiker jetzt durch, also so jetzt wieder von vorne anfangen. Also so, es ist so tolle Zeit, aber jetzt muss was Neues kommen. Gut, dass das Ganze jetzt sozusagen nochmal nach so einem super Ergebnis ist, das ist eigentlich auch nochmal schön. Das ist so ein Jahr haben wir ja dann noch vielleicht.
Kommen wir da wieder. Das finden wir jetzt mal ab, das Ergebnis dann aussieht.
Ja, genau.
Gut, also aus meiner Sicht muss ich sagen, erstens, also ich bedauere das schon, muss ich sagen. Wir haben doch in den letzten Jahren, wo wir es auch beschrieben haben, eine gute Entwicklung gehabt, genommen, trotz der Rahmenbedingungen, die wir eben als Stadt seit 2001 sozusagen oder 2002 haben, mit eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten, ist im Grunde doch mit hohem Engagement hier ist die Thema Festspielentwicklung halt doch in eine Breite hineingetragen worden, was aus meiner Sicht sehr zu begrüßen ist, und das ist halt eben mit Herrn Biermeier und seinem Team letztlich verbunden. Und gut, das wird dann sicherlich auf so einer Basis fortgesetzt, aber neue Personen haben aber wieder neue Ideen, und das ist natürlich auch eine Chance, aber es ist erstmal eine Sitzung. Wir werden von unserer Seite aus im September eine Sondersitzung des Kuratoriums machen, um dann eben eine Neubesetzung auszuschreiben. Bis Ende nächsten Jahres ist für so ein Besetzungsverfahren ja nicht zu viel Zeit. Ist klar, dass die nächste Saison wird noch von Herrn Biermeier entsprechend verantwortet, aber im Grunde dann geht es ja dann auch schon los, und im Festspielkontext sind halt doch sehr viele Parameter eben auch zu erfahren und aufzubauen, sodass man dann auch selber, glaube ich, als neue Person immer dann doch erstmal auch wiederum vieles sich neu zu erarbeiten hat. Ich hoffe, dass das, was der Biermeier angesprochen hat, dass wir das noch gemeinsam zumindest von der Entscheidung hinbekommen, nämlich was die zweite Spielstätte anbelangt. Vielleicht wird man den Argumenten eines dann nicht mehr selbst Agierenden für einen eher glauben, als wenn man das sozusagen indirekt als eigene Krönung sozusagen, wenn man unterstellt. Vielleicht wird es dann nochmal leichter an der Stelle. Aber wir werden das dann sehen. Auf jeden Fall, das wird ebenfalls im Herbst dann in den Gremien des Kuratoriums und dann des Gemeinderats jedenfalls zur Aussprache kommen. Wie die Entwicklung dann weitergehen wird, das müssen wir dann halt sehen, aber die Absicht ist jedenfalls schon da, die Festspiele in dieser Entwicklung, so wie wir sie auch in den letzten Jahren dann erlebt haben, fortzusetzen. Immer in den Bemühen dann auch den Weg des professionellen Theaters auch zu erhalten. Und eigentlich die letzte Spielzeit hat mich da nochmal wieder ganz ermutigende Signale wenigstens erhalten. Natürlich gibt es einen Unterschied zwischen dem Verantwortungsbereich eines Intendanten und eines ersten Vorsitzenden. Der erste Vorsitzende guckt vielleicht naturgemäß etwas mehr auf Zahlen als der Intendant. Aber das ist auch meine Verantwortung. Und wir sind zumindest offensichtlich in dieser Spielzeit auch mit dem Zuschauererfolg in Übereinstimmung. Insofern ist das eigentlich kein Tag, wo ich jetzt heute sage, also eigentlich betrifft mich das schon, dass wir da jetzt so eine Zäsur haben. Und es ist kein Tag, wo ich jetzt sage, naja, hätte man sich anders vorstellen sollen, aber okay. Ich denke, jeder muss seinen Weg sehen und die künstlerische Verantwortung und die Inspiration, wie Sie das so beschrieben haben, das ist halt Ihre Profession. Ja, also insofern wenn man meint, man muss was anderes machen, dann vergisst es halt.
Ja, ich glaube ja auch, dass es jetzt im Prinzip, also das, was sozusagen auch mit diesen Etaren wir da haben von 2,5 Millionen oder so, das ist jetzt, oder mit dem auf der einen Seite und auf der anderen Seite dieses, was wir in den letzten Jahren, wo wir eben uns auch, wie Sie das nennen, die Breite gewirkt haben, das ist jetzt auch an ein Ende gekommen. Also mehr geht halt einfach jetzt auch. Mehr geht halt jetzt auch nicht mehr mit den Mitteln, die man da irgendwie zur Verfügung hat und mit den Kapazitäten. Gleichzeitig ist das aber nicht schlecht. Also da ist ja auch viel in den letzten Jahren auch passiert. Also so gerade im Hinblick jetzt so auf den Nachfolgebau für dieses Hallo Globe Theater oder für die Ertüchtigung. Ich meine, die Diskussion ist ja jetzt wieder offen, also was da passiert. Aber ich glaube, was wirklich wichtig ist, dass es einfach diese zweite Spielstätte braucht. Das hat man jetzt auch in dieser Spielzeit wieder einfach gemerkt. Das Besondere daran war ja, dass wir einerseits diese großen Stücke auf der Treppe hatten, aber das Salz in der Suppe ist einfach die zweite Spielstätte. Das ist das zeitgenössische Theater, das ist das Besondere. Das unterscheidet uns komplett von anderen Festspielorten, die ja eben so eine spektakuläre zweite Spielstätte nicht haben. Und für das Portfolio im harten Wettbewerb der Festspiele untereinander ist so eine zweite Spielstätte dann einfach wirklich unverzichtbar. Also so, das ist dann zwar auch wirklich viel Arbeit damit und manche Produktionen wie das Kindertheater ist ja im Endeffekt gerade so, wenn man es einigermaßen hinkriegt, dann vom Zuschauerzahlen her eine schwarze Null oder so. Aber verdienen tut man daran nichts, aber es ist trotzdem einfach wichtig. Und für das, sagen wir mal, für das künstlerische Renommee, und das ist ein hohes hier bei den Festspielen, man muss ja nicht täuschen, die Landesregierung, die erhöht nicht einfach so den Zuschuss, weil wir lustig sind oder so nett, sondern einfach, weil sie an das auch glaubt, was wir hier einfach machen. Und von daher wäre das jetzt sozusagen auch nochmal mein Plädoyer für den Erhalt der zweiten Spielstätte, beziehungsweise jetzt werden wir ja sehen, was da irgendwie rauskommt, noch einen Schritt nach vorne, also dass sozusagen es wirklich auch richtig tolle Arbeitsbedingungen bietet und einfach eine Chance nach vorne nochmal für vielleicht eine Spielung über die Saison hinaus. Also klar ist man dann immer als Intendant ein bisschen neidisch, wenn man nach Worms guckt. Ich war dieses Jahr in Worms und wenn man sich da überlegt, ja, man entarf von 3,5 Millionen und spielen 14 Tage, also 16 Vorstellungen. Und dann sagt der Intendant, wir sind so einigermaßen hingekommen mit dem Etat, haben wir noch so ein kleines Rahmenprogramm dabei und da denke ich, also das ist dann schon, natürlich, wir haben 133 Vorstellungen im Sommer und irgendwie dann noch machen ganzjährig irgendwie Theater für 2,5 Millionen. Oder vergleichbarer ist dann neben diesem Luxusgefährt Worms, ist dann, also für uns ist dann eher wahrscheinlich Bad Hersfeld, die so ähnlich viele Vorstellungen haben, ähnlich viele Inszenierungen, aber einen Etat, ich glaube, in diesem Jahr von 5,6 Millionen haben, also mehr als das Doppelte von uns und so. Und von daher, da sieht man dann schon, und ob die dann hinkommen im Etat, das sagen wir jetzt so gesagt, also da sieht man dann schon, dass wir hier eigentlich mit nicht wenig Geld, aber wirklich für dieses wenige Geld, also für dieses Geld einfach auch wirklich sehr, sehr viel arbeiten. Und das geht dann um das große Engagement aller Mitarbeiter und das würde ich mir dann schon wünschen, dass das dann einfach auch so bleibt.
Tja, soweit der Intendant und 3,5 Millionen, ich habe mich vertan vorher mit 5,8, das war Bad Hersfeld. Ja. 3,5 Millionen, da schaut natürlich jeder neidisch, jeder Intendant für 14 Tage und 16 Aufführungen, glaube ich, sind es. Ja, was wir in den nächsten Sendungen noch machen werden, ich glaube, 3 haben wir noch vor uns, geschlagene 3, das werden wir uns gut überlegen.
Das wissen wir selber noch nicht so genau, da die Saison jetzt tatsächlich in allen wesentlichen Festspielorten der Saison vorüber ist und wir jetzt, glaube ich, auch alle mindestens einmal uns nochmal im Rückblick angeschaut haben, aber wir werden sicherlich etwas Unterhaltsames, Informatives.
Vielleicht wagen wir einen Blick nach Jagsthausen und
vielleicht,
Heidenheim.
Ja. Je nachdem, eine wie die Frage, Leute die mich sind. Ja noch beschäftigen würde, die vielleicht auch Thema einer der nächsten oder übernächsten Sendungen sein könnte, ist die Weiterführung der Kooperation beim Jugendtheaterfestival, wo ja gewisse Tentakeln gen Türkei gereicht wurden.
Gehört, es soll nächstes Jahr,
ja,
glaube ich,
genau.
Dort stattfinden.
Richtig, das wäre ja vielleicht nochmal was, wo man...
Genau.
Soweit also Freilichtradio für heute.
Ja.
Am Mikrofon waren
Jan Wiechert
und Ralfsen Raber, die fleißig in die nicht vorhandene Studiokamera winken. Und jetzt noch ein bisschen Musik zum Schluss.